ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Weihnachten steht vor der Tür und deswegen müssen wir dringend über Weihnachten sprechen. Und nicht nur über Weihnachten, sondern über Weihnachten im Fernsehen und im Kino und auf YouTube und auf Amazon, egal, über Weihnachtsfilme. Weihnachtsfilme soll heute das Thema sein und dazu habe ich Privatdozent Dr. Martin Herbers eingeladen, Dozent an der Zeppelin-Universität. Hallo Martin.
Hallo Michael, grüß dich.
Wie schön, dass du wieder dabei bist. Du warst ja schon im ZU-Podcast.
Richtig, genau.
Und der Martin Herbers leitet das Zentrum für politische Kommunikation. Er ist 79 geboren und ich habe mal so gerechnet, wenn er 6 Jahre alt gewesen sein könnte, wo er seinen ersten Weihnachtsfilm gesehen hätte,
ja. Dann
hat er eigentlich 40 Jahre Weihnachtsfilme auf dem Buckel.
Das stimmt. Ja.
Also mindestens 40 Weihnachtsfilme muss er gesehen haben.
Okay, ja, das haut hin.
Und er beschäftigt sich mit öffentlicher Kommunikation, mit politischer öffentlicher Kommunikation, wie sie sich wandelt. Er beschäftigt sich mit Demokratie und er beschäftigt sich eben auch mit der Entertainisierung politischer Kommunikation. Und in den Entertainment-Bereich fallen natürlich auch Weihnachtsfilme.
Das ist richtig.
Stück weit.
Genau.
Und deswegen wollen wir heute mal über Weihnachten reden. Weihnachten und Weihnachtsfilme. Ich freue mich sehr drauf.
Ich mich auch. Tatsächlich ein Thema, was mir auch am Herzen liegt. Und da bin ich sehr froh, dass wir hier mal ein bisschen drüber reden können.
Super. Dann wäre meine allererste Frage hier, was war denn dein allererster Weihnachtsfilm, den du vielleicht als 6- oder vielleicht auch 7-Jähriger gesehen hast? Weiß ich ja nicht. Aber was für eine Erinnerung hast du denn an deinen ersten Weihnachtsfilm?
Vielleicht nicht unbedingt an den ersten Weihnachtsfilm, aber den präsentesten Weihnachtsfilm,
okay, ja,
in dem, ja, Fall. Das war tatsächlich dann kein Film, den ich zu Hause gesehen habe, sondern mit meiner Familie im Kino. Das war Kevin allein zu Hause 2.
Okay, ne, klar. Das, Kevin, ne, allein zu Hause, der Kracher.
Ja. Genau, ne, das sowieso. Genau, den ersten habe ich tatsächlich, glaube ich, auf Video gesehen, aus der Videothek ausgeliehen seinerzeit dann noch. Ne. Aber Kevin allein zu Hause 2 oder beziehungsweise Kevin allein in New York, das ist für mich eine Erinnerung, die ich habe, weil wir eben da mit der Familie im Kino waren, ne, und das dann halt auch in der Vorweihnachtszeit für mich und für meine Schwester sicher auch dann ein besonderes Event war, ein Highlight dann auch war, dass wir diesen Film gemeinsam gesehen haben.
Hier müssen wir vielleicht noch dazu sagen, Kevin allein zu Hause ist 1990 rausgekommen.
Genau, genau.
Und Kevin allein in New York, ich glaube 2 Jahre später, 92.
Genau, genau.
Ja, okay.
Genau, ne, also die direkte Fortsetzung davon, ne, die alles, was der erste Teil sehr gut konnte, noch ein bisschen größer gemacht hat, ne, und die Themen und Motive, die dahinter stehen, natürlich dann nochmal anders verpackt hat. Aber trotzdem für damals ein Spektakel für mich. Ich finde das Spektakel auch heute immer noch gut, ne. Ich sehe ihn vielleicht heutzutage vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, ne. Und mit natürlich irgendwie 30 Jahre mehr auf dem Buckel dann natürlich auch. Ne? Aber der Film bleibt gut.
Der bleibt gut und ist auch nach wie vor ein Kracher, weil der wird auch jedes Jahr wieder gezeigt.
Richtig.
Also du kannst ja deine, kannst du Weihnachten nachrichten, ja. Wenn Kevin allein zu Hause kommt, wird er gezeigt.
Ja, ja, und das macht jetzt vielleicht nicht nur Kevin allein zu Hause, sondern Weihnachtsfilme für die Kommunikationswissenschaft auch so generell interessant, ne, weil eben da so ein Punkt reinkommt, den man in der Forschung Medienrituale nennt.
Mhm.
Ja, das heißt, Medien, sei es Film, sei es Fernsehen natürlich dann auch, haben einen Einfluss darauf, wie wir unser Leben leben, aber wie wir unser Leben rhythmisieren, ne, welchen Rhythmus wir unserem Leben vorgeben, gesellschaftlich auch. Und man kann da vielleicht grob unterscheiden dann zwischen der Alltäglichkeit des Lebens und dann vielleicht der Festtäglichkeit, der Feiertäglichkeit dann auch, die auch immer dann durch bestimmte andere Medienangebote angezeigt wird. Und natürlich machen Weihnachtsfilme an Weihnachten mehr Sinn. Ne? Die zeigen aber eben halt auch an, dass eben das Jahr jetzt zu Ende geht, dass jetzt eine andere Zeit beginnt und dass vielleicht auch eine andere Medienprogrammierung durchs Fernsehen vorgenommen wird, ne, dass wir eben eine andere Struktur auch in unserem Alltag oder in unserem Jahresablauf jetzt haben. Und das macht dann Weihnachtsfilme so als saisonale Medienangebote sehr, sehr spannend, ne, weil sie eben den Jahresverlauf dann auch strukturieren.
Mhm.
Und uns als Gesellschaft auch anzeigen, oha, das Jahr geht zu Ende, ne? Wir sind hier jetzt in einer anderen Zeit. Deswegen aus einer kommunikationswissenschaftlichen Sicht finde ich das spannend.
Das geht ein bisschen einher mit den Nikoläusen, die dann auf einmal im Supermarkt stehen. Ja, sechs Wochen, da ist noch nicht mal Dezember, schon kann man Nikoläuse kaufen.
Ja, genau, genau. Ne, plötzlich und unerwartet. jedes Jahr stehen die auf einmal wieder da, ne, und jedes Jahr vielleicht auch ein bisschen früher. Ne? Meine ich auch jetzt beobachtet zu haben mit den Weihnachtsfilmen, also gerade bei den privaten Fernsehsendern laufen jetzt schon seit ein paar Wochen die sogenannten Hallmark Christmas Movies, ne, die von dem US-amerikanischen Fernsehanbieter Hallmark produziert werden, die sehr formularisch, sehr schematisch sind, ne, aber die eben halt so als Feel-Good-Film am Nachmittag gut laufen. Und anscheinend kann man die auch schon im November, Mitte November, glaube ich, schon angefangen, die zu zeigen, dann schon ausstrahlen und Weihnachten schon mal anteasern.
Richten wir uns so sehr danach, richten wir uns so in der Gefühlslage, in der Emotionalität, also wir Menschen, wir Gesellschaft, richten wir uns, weil du sagst, das Saisonale immer wiederkehrende, also richten wir uns so stark danach, dass wir dann auch, wenn das kommt, uns auch drauf einlassen. Weißt du, ich meine, es ist ja eine Sache, dass die Fernsehsender immer früher Weihnachtsfilme zeigen, aber irgendeiner muss sie auch anschauen.
Richtig.
Also fangen wir an, im November schon Weihnachtsfilme zu schauen.
Vielleicht partiell, ne? Also sicherlich die Gesellschaft ist jetzt natürlich der ganz grobe Pinsel, ne, mit dem wir jetzt das Bild hier malen dann, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Angebot seine Nachfrage findet. Ne? Und sei es eben noch nur im Vorbeiseppen dann, wenn ich vor dem Fernseher sitze und läuft gerade eh nichts, ne? Und diese Weihnachtsfilme sind ja sehr zugänglich. Man weiß ungefähr, wie das Schema funktioniert. Und ob ich da jetzt von Minute 1 oder von Minute 50 ab den Film gucke, ich komme in die Handlung rein. Genau wie mir vielleicht der Nikolaus auch schon Ende Oktober gut schmeckt, ne? Der Weihnachts-Nikolaus. Ich glaube, es lassen sich Menschen drauf ein. Die Hochphase wird sicherlich dann erst jetzt im Dezember beginnen, wenn auch so langsam die Adventskalender dann ausgepackt werden, dann die Adventszeit generell begonnen hat und eben halt auch so die Welt drumherum sich auf Weihnachten einlässt. Die Weihnachtsmärkte kommen, die Städte sind geschmückt, ne? So langsam in den Unternehmen geht der Weihnachtsurlaub los, es sind nicht mehr alle Leute da, Weihnachtsfeiern kommen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal auch nochmal ein Kontext, der da wichtig wird, um zu sagen, so jetzt ist aber auch vielleicht die Zeit für einen Weihnachtsfilm. Wenn ich den vorher zufällig gesehen habe, sicherlich, ne? Aber ich glaube, so das Gros, das ist eher jetzt in der Adventszeit, lässt sich eher drauf ein.
Und wenn wir jetzt wieder zu Kevin allein in New York gehen oder Kevin allein zu Hause, nehmen wir mal beide zusammen, weil die auch immer beide laufen. Wieso ist der noch so präsent bei dir?
Er ist sicherlich präsent. Einfach jetzt aus der Kinosituation heraus. Es war für mich war Kino als Kind und Jugendlicher und auch als junger Erwachsener immer ein ganz besonderer Ort, eben ein anderer Ort, an dem Filme gezeigt werden. Ne? Die Filme sind größer, die Filme sind lauter als das, was man eben zu Hause kennt. Und die Kevin-Filme, die brauchen halt Größe. Ne? Die brauchen auch eine gewisse Lautstärke. Ne? Das ist ja alles aus der Perspektive dieses 10-, 11-jährigen Kindes dann, der in einem Riesenhaus allein zu Hause ist, der das Ganze für sich hat. Ne? Und der dieses Haus dann ja gegen die Einbrecherbande dann verteidigen muss. Ne? Und ich glaube, das wirkt dann aus dem Kinosessel heraus, wenn man dann so sitzt und auf die Leinwand hochschaut, das wirkt natürlich nochmal größer und vielleicht auch die Größe, die dieser Film dann vielleicht auch benötigt, ne? Dieses überwältigende, ne? Aber dieses, wenn man so hoch guckt, ist die Welt dann doch ein bisschen.
Verstehe.
Ne? Ja. Und das ist für mich, glaube ich, eher so der Punkt, weswegen diese Filme so in Erinnerung bleiben.
Schaust du sie heute noch an?
Ich schaue sie gern heute noch an.
Ja, tatsächlich. Das ist ja eigentlich verrückt an den Weihnachtsfilmen. Ja. Man kennt sie ja alle.
Ja, genau.
Oder? Ne? Also.
Ja, man kennt sie, man weiß genau, was kommt eigentlich auch. Ne? Es ist vielleicht genauso wie die Weihnachtszeit mit einer gewissen Erwartbarkeit verbunden, ne, die vielleicht auch entlastend wirkt. Ne? Man weiß ja ungefähr, was kommt, man weiß ungefähr, was passiert. Man lässt sich vielleicht nochmal neu überraschen, weil man was vergessen hat vom vorigen Jahr. Aber trotzdem, das wirkt ja ungeheuer handlungserleichternd, vielleicht sogar auch entlastend. Ich muss mal für 90 Minuten tatsächlich nichts planen, nichts nachdenken. Ne? Ich weiß, was das Ende ist, wie der Film ausgeht. Und das ist gut. Ne? Dann kann ich mich mal hinsetzen und sagen, so jetzt ist mal okay.
Das ist genau. Ein bisschen auch wieder die Frage des Weihnachtsrituals, oder? Ja, dass man sich halt wieder, also wieder in denselben Zustand wiederversetzt, den man halt schon mal kennengelernt hat oder den man halt auch, wo man sich sicher sein kann, dass der Zustand auftritt, wenn man diesen Weihnachtsfilm anschaut. Ich habe neulich zum Beispiel in einer Dokumentation, da ging es um Musik, da habe ich gehört, warum es eigentlich so spannend ist für Musiker, Weihnachtsmusik zu machen. Weil zum Beispiel Mariah Carey jedes Jahr aufs Neue wieder an die Spitze der Charts mit ihrem Weihnachtssong kommt. Jedes Jahr verdient die einfach wieder wahnsinnig Geld. Hat eigentlich gar nichts zu tun, einfach ihre alten Dinge kommen immer wieder und immer wieder und man verdient damit Geld. Und das ist natürlich für die Filme gilt das natürlich genau dasselbe, oder? Wenn man einmal, also der Kevin allein zu Hause gemacht hat, für den ist das ja ein Goldesel.
Hoffen wir mal, dass er einen guten Vertrag ausgehandelt hat in dem Fall. Ne,
das oder die Produktionsfirma in
genau,
dem Fall.
Genau, genau. Ja. Ne, also da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie da jetzt genau das dann gelaufen ist. Ne, aber tatsächlich, ne, die Wiederausstrahlung, der Wiederverkauf, ne, der Rechtehandel, der dahinter steht, ne, der ist natürlich ein lukratives Geschäft. Ne, und der funktioniert halt natürlich damit mit dann sich etablierenden Klassikern, ne, sehr, sehr gut. Ne. Ist natürlich dann schwierig, da jetzt in das Feld was Neues reinzusetzen.
Ja.
Gerade jetzt auch zum Beispiel Mariah Carey. Ne? Ich glaube, Mariah Carey spielt als Künstlerin in der Popmusik der Gegenwart kaum noch eine Rolle. Ne? Ich glaube, sie ist eben dann jetzt ein nostalgisches Element, ne? Was vielleicht dann wieder hervorgebracht wird, ohne Mariah Carey jetzt zu nahe treten zu wollen dann. Ne? Aber ich glaube, die Popmusik der Gegenwart wird von anderen Künstlerinnen gerade bestimmt. Aber, ne? Einmal aufgenommen, kann beliebig oft abgespielt werden zur Weihnachtszeit. Ne? Es ist ökonomisch eine sichere Bank, wenn es vielleicht ein Klassiker ist, der sich auch entsprechend etabliert und der nicht nur ein einmaliges Vehikel ist, ne? so ein One-Shot, wo man weiß, dann will jetzt irgendeiner warum mitnehmen, ne? für Weihnachten. Ich glaube, das pendelt dann der Publikumsgeschmack, die Zeit dann sicherlich raus.
Okay. Und bei den Filmen, wenn wir jetzt eben über Kevin allein zu Hause sprechen, also die Handlung müsste ja wahrscheinlich allen bekannt sein, hast ja auch schon skizziert, ein Junge wird zu Hause vergessen und muss das Haus gegen Einbrecher verteidigen. Und diese Einbrecher, das muss man vielleicht mal ganz kurz nochmal darstellen, die müssen ganz schön viel einstecken. Also verbrannte Gesichter, Erfrierungen, die knallt auf die Treppe hin, also die sind ziemlich lädiert. Es ist eigentlich sehr brutal. Jetzt ist doch die Frage, ist das eigentlich ein Weihnachtsfilm, oder?
Das ist die gute Frage, ne? Also was gehört zu Weihnachten? Ne? Oder
ja, genau.
Ist Weihnachten auch ein brutales Fest? Ne? Das wäre ja die Frage, die dahinter steht. Ne? Ich glaube, dass das Ganze wird ja dadurch legitimiert in dem Fall, dass es eine Komödie ist. Ne? Dass wir eben wissen, wenn wir uns diese Komödie anschauen, dann ist das, was da passiert, eben nicht so gemeint, wie es dargestellt. Und klar, die Gewalt, die da stattfindet, die ist massiv, ne? Aber sie ist auch folgenlos bis zu einem gewissen Grad. Ne? Die Einbrecher, die verletzen sich zwar, die Einbrecher, die haben, die sind lädiert, aber sie stehen immer wieder auf, ne? Genau wie in den Cartoons eben halt auch, ne? Not to Jerry, einer zeigt mal wieder, aus welcher Cartoon-Generation ich dann komme. Dann, ne? Aber die beziehen auch ihre Prügel und sie stehen immer wieder auf und sie machen immer weiter. Ne? Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder so ein Aspekt, der da spannend wird dann, dass es halt trotzdem immer wieder weitergeht, ne, trotz aller Erfahrungen, die man da vielleicht. Also vielleicht sind die beiden Einbrecher auch ein Symbol für das Stehaufmännchen, ne, oder das immer wiederkehren.
Und wir wissen natürlich, es ist natürlich ein Film.
Ja.
Die Menschen. Ja, also es ist Fiktion.
Ja.
Also ich meine, das gehört ja dazu. Ich glaube, das verstehen ja auch Kinder, die den Film sehen, dass das Fiktion ist. Das ist ja keine Dokumentation, nicht echt.
Richtig,
ja, genau. Genau, aber es ist Gewalt. Und die Frage ist, wollen wir eigentlich Gewalt an Weihnachten, oder? Ich meine, wenn du den Pfarrer fragst in der Kirche, dann wird er wahrscheinlich eher sagen, das ist halt genau das Gegenteil.
Ja, sicher, ne? Also vielleicht müssen wir uns dann die Frage stellen, was sind denn dann die Werte an Weihnachten? Oder was ist denn das, was das Weihnachtsfest im Kern ausmacht? Beziehungsweise, was ist das, was sind die gesellschaftlichen Werte? Also ich glaube, wenn wir das Ganze dann wieder trennen von der christlichen Weihnachtsgeschichte, ne, und dann nehmen wir mal Weihnachten als gesellschaftliches Motiv, ne, als kulturellen Zusammenhang, dann haben wir da vielleicht eher auf der gesellschaftlichen, auf der kulturellen Ebene so Werte wie Besinnlichkeit, Familie, wie Pause machen, Tradition bewahren und so weiter, ne? Die sicherlich eher aufs Harmonische angelegt sind. Aber ich glaube, in dieser Harmonieseligkeit, die daraus entstehen kann, ne, da entsteht ja auch ein enormes Konfliktpotenzial.
Mhm.
Da entsteht ja dann auch vielleicht dann ein Problem, dass manche harmoniesüchtiger sind als andere, ne?
Mhm.
Und dass dann Harmonie dann vielleicht dann aufgezwungen wird, aber und auch nicht verordnet wird, aber so dieser Zwangscharakter da vielleicht reinkommen kann. Ne? Wenn man sich dann wieder Loriot anschaut, eine Weihnacht bei Hoppenstedt, ne, was ja auch dann alle Jahre wieder kommt im Fernsehen, ne, da gibt's den Opa Hoppenstedt, ne, der natürlich auch der von Loriot gespielt wird, der ein bisschen ruppiger ist an Weihnachten, dem immer wieder gesagt wird, jetzt sei doch mal ein bisschen gemütlich, ist glaube ich der Satz, sei doch mal besinnlich oder gemütlich, eins von den beiden, ich krieg's jetzt leider nicht eindeutig auf die Kette, ne, aber ne, das ist so dann dieser Zusammenhang zwischen Wunsch und Wirklichkeit, mhm. Und vielleicht ist das müsste man sicherlich nochmal genauer durchdenken, aber vielleicht ist das brutale Element von Weihnachten dann wieder, ne? Dass sich dann manchmal der Konflikt unter der Harmonie dann doch nicht ganz verdecken lässt.
Mhm. Und dass diese Brutalität oder diese vermeintliche Brutalität in Weihnachtsfilmen ein Stück weit auch Ventil ist, dass man sich's anschaut und denkt, oder beziehungsweise so eine emotionale, eine Möglichkeit hat, Emotionen loszulassen, die sich da aufbauen, die man da gar nicht mehr abbauen darf eigentlich, oder?
Ja. Also in der Medienwirkungsforschung würde man sagen, das ist ein Element von Katharsis.
Ne? Ja,
also man schaut anderen Leuten beim Erleben von Emotionen zu, die man selber, damit man sie selber nicht erleben muss.
Mhm. Ne?
Beziehungsweise die gar nicht mehr erleben braucht, ne, weil die anderen das ja schon für einen getan haben.
Mhm.
Und da sind sicherlich dann die Medienfiguren, die wir uns anschauen, gerade im Unterhaltungsbereich, dann sicherlich manchmal auch kathartische Figuren dann. Ne? Vielleicht muss man manchmal die Sau rauslassen, vielleicht manchmal durchdrehen. Ne? Aber ich muss es dann selber nicht mehr machen.
Mhm.
Also der Film oder das Medienangebot selbst wird auch zu so einer Art sozialem Schutzraum.
Mhm.
Ja, also ich kann das miterleben als Zusehender, aber ich muss es selber nicht ausführen. Ich kann für 90 Minuten mal sagen, okay, an Weihnachten kann viel schief gehen, es muss bei mir nicht viel schief gehen, es kann konflikthaltig sein, aber es muss bei mir nicht sein.
Mhm.
Dafür habe ich ja einmal jetzt den Film geschaut und kann durchschnaufen, kann weitermachen.
Okay. Was hast du denn noch für Filme in Blick genommen?
Was habe ich in Blick genommen noch? Also ein Film, der mir jetzt von letzten Weihnachten ganz, ganz präsent ist, weil ich ihn da zum ersten Mal gesehen habe und der mich da auch so massiv beeindruckt war, A Muppet's Christmas Carol.
Ach ja,
ja, okay. Genau. Und also die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens von den Muppets nachgespielt.
Aber der ist nicht von letztem Jahr, oder? Den habe ich mir nämlich aufgeschrieben.
Nee, genau. Der ist schon älter.
Von 1992 auch. Die Weihnachtsgeschichte von Brian Henson, auch Regie geführt. Brian Henson ist ja der Erfinder der Muppets.
Genau.
1992, genau, ja.
Genau, den habe ich aber letztes Jahr zum ersten Mal gesehen.
Ah, okay.
Ja. Tatsächlich. Und ich war zu dem Zeitpunkt der Geschichte in den USA, in Pennsylvania und habe ihn dann in Philadelphia gesehen, im Kimmel Center, ein großer Aufführungsort dort. Und da wurde der Film, der auch ein Musical ist, wo halt viel Musik gespielt wird, wo die Muppets halt auch singen und tanzen. Er wurde dort aufgeführt mit einem Live-Orchester.
Ach was.
Ja, ja. Und das war dann so eine ähnliche Situation wie vielleicht bei Kevin allein in New York dann. Also ich saß da in diesem riesen Konzertsaal. Ne? Der Film wurde auf die Leinwand projiziert und das Orchester spielte live dazu.
Mhm.
Und das war für mich eine ganz besondere Situation, die den Film dann eben halt auch für mich so besonders macht dann.
Also haben die dann den Filmton runtergedreht und dann echte Musik und Sänger auch gehabt, oder?
Nee, die Muppets haben selber gesungen, ne? Also die Gesangsspur, die kam vom Band.
Aber nicht die Musik.
Nicht die Musik.
Es war einfach
genau.
Der ganze Film ohne Musik.
Genau, ne? Und da war halt das Philharmonieorchester dabei und die haben dann das getan, was sie am besten konnten.
Okay.
Mhm.
Aber das wäre ja eigentlich, wenn man diesen Muppets-Film nimmt, das ist ja natürlich Christmas Carol von Charles Dickens, das ist wahrscheinlich der Inbegriff eines Weihnachtsfilms, oder? So wie wir ihn verstehen würden.
Ja.
Weil Weihnachten selbst darin vorkommt und auch ein weihnachtliches Thema hat.
Genau. Und also Weihnachten ist in dem Fall das Motiv, ne? was den ganzen Film zusammenhält. Dann, ne? Es geht ja eigentlich dann, oder man kann die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ja als Kritik am damals entstehenden Kapitalismus sehen, ne? Dass hier mal eben halt den Ebenezer Scrooge haben, ne, den Geizkragen, der seinen Angestellten keinen Weihnachtsurlaub gönnt und auch sonst kein guter Mensch ist, der nur darauf ausgelegt ist, persönlichen ökonomischen Gewinn zu haben, ne, und der dann besucht wird am Weihnachtsabend von drei Gespenstern, ne, dem Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen, der zukünftigen Weihnacht. Die zeigen, wie sein Handeln entstanden ist, wie es jetzt gerade ist und was passieren wird, wenn er seine Handlungen weiterführt, ne, wird einsam und alleine sterben. Ne? Und das ist sicherlich dann etwas, was zur Weihnachtszeit, ne, dann vielleicht nochmal anders wirkt, ne, wenn man drüber nachdenkt, wie das Jahr gelaufen ist, ne, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, fortführen möchte oder nicht fort.
Mhm.
Ich glaube, vor diesem Hintergrund passt das Ganze gut zusammen.
Mhm. Und es ist natürlich durch die Muppets auch ein, wenn wir wieder den Begriff Gemütlichkeit verwenden wollen, einer, der für die Zuseher natürlich sehr angenehm ist. Also ich meine, man kann eine sehr traurige Geschichte, weil schlussendlich ist das eine traurige Geschichte. Ja. Sie hat ein Happy End, aber es ist eine traurige Geschichte.
Mhm.
Aber die kann man natürlich über die Muppets auch für Kinder, für Familien natürlich ganz gut transportieren. Ne?
Ja, genau. Ne? Also es ist was dabei für alle Altersstufen, sag ich mal. Ne? Also als Kind habe ich auch die Muppet Show gesehen, ne? Aber ich habe sie aus anderen Gründen lustig gefunden.
Mhm, ja.
Ne? Also aufgrund des eher physischen Humors, ne? Und des chaotischen und was da so passiert dann. Ne? Aber wenn man sich dann jetzt dann, auch da wieder dann 30, 40 Jahre später dann diesen Film anschaut, dann denkt man sich auch, ja, diese Figuren haben einen Punkt, ne? Diese Figuren haben eine Idee, diese Figuren sehen die Welt dann eben durch ihre Augen, ne? Und manchmal sind es meine Augen, ne? Manchmal sind es vielleicht die Augen von jemand anderem, ne? Aber man kann sich da anders identifizieren, anders mit auseinandersetzen.
Mhm.
Genau wie bei den Film Kevin allein zu Hause.
Ja.
Ne? Ich identifiziere mich auch nicht mehr unbedingt mit dem Kevin, ne? der endlich mal, ne, irgendwie auf dem Bett rumspringen kann und das machen kann, was er sonst nicht machen darf. Ich identifiziere mich vielleicht eher mit den Eltern. Ich identifiziere mich vielleicht sogar mit anderen Figuren.
Ich habe neulich witzigerweise ich weiß gar nicht mehr wo, aber es war ein Artikel über Kevin allein zu Hause und da hat man den heute ja auch erwachsenen Macaulay Culkin, den Hauptdarsteller, dazu befragt und er hat gemeint, er schaut gerade mit seinen Kindern Kevin allein zu Hause, aber hat ihnen noch nicht gesagt, dass er Kevin ist. Er will die Illusion möglichst lang aufrechterhalten.
Okay.
Und er überlegt, ob man jetzt nicht eine neue Fassung drehen müsste, eben mit dem erwachsenen Kevin und seinen Kindern. Also eigentlich eine ganz witzige Idee. Es ist natürlich als Schauspieler, er wird diese Kevin-Figur natürlich auch nie wieder los. Ne?
Also ja.
Total damit verbunden.
Mhm.
Ja. Ich habe übrigens, weil du die Muppets gerade angesprochen hattest, ich hatte mich mal ganz kurz ins Archiv reingestöbert und die allererste Verfilmung von Charles Dickens' A Christmas Carol heißt Scrooge Oh, Marley's Ghost. Mhm. Und sie ist von 1901.
Ha.
Ja. Mhm. Und man kann sie tatsächlich im Internet anschauen. Mhm. Wenn man auf die Wikipedia-Seite geht, findet man dort ein eingebettetes Video, weil das ist natürlich so alt, dass da auch gar keine Rechte mehr geltend gemacht werden können. Mhm. Ist ungefähr 14 Minuten lang, ist schwarz-weiß, Stummfilm natürlich, aber das war die allererste Verfilmung von Charles Dickens. Finde ich ganz spannend. Also 1901, ne? Wir haben jetzt also über 100 Jahre filmwissenschaftliche Erfahrung mit Charles Dickens. Vielleicht müsste man mal die Entwicklung, wie das sich fortgesetzt hat, anschauen.
Ich würde davon ausgehen, dass es irgendein Kollege, irgendeine Kollegin irgendwo auf der Welt schon mal gemacht
wahrscheinlich,
hat.
Wahrscheinlich, ne? Genau.
Aber ansonsten, ich sag mal, ne, liebe Bachelor-Kandidatinnen und Kandidaten, ne, liebe Masteranden hier an der Zeppelin-Universität, wenn ihr noch kein Thema habt, jetzt habt ihr eins, ne?
Ja.
Es ist
und die These, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die These wäre, es verändert sich nichts. Weil wenn das wirklich ritualisiert ist und eigentlich immer gleich bleiben muss, dann darf sich ja eigentlich nur die Darstellungsform ändern.
Richtig.
Aber an der inhaltlichen Art und Weise, wie man darauf blickt, eigentlich nichts.
Nee, genau. Und ich glaube, du kannst auch an der Figur des Ebenezer Scrooge meinetwegen nicht viel ändern.
Ja, genau.
Genau, weil die sonst halt nicht funktioniert.
Ja, genau.
Aber du kannst sie halt in den anderen, neuen, moderneren Situationen vorführen. Dann, ne? Und ich glaube, der knauserige Unternehmer, der funktioniert 1900 genauso gut wie 2025.
Ist bei der Muppets-Sendung, ist es eigentlich Bill Murray? Es gibt doch...
Nee, das ist Michael Caine.
Michael Caine. Mhm. Und ich meine nämlich, dass ich aber... Es gibt, glaube ich, auch mit Bill Murray eine Verfilmung.
Genau.
Von der Christmas Carol, aber da habe ich den Titel nicht parat.
Ja, den habe ich jetzt auch gerade nicht parat. Ah.
Aber weil du gerade gesagt hast, in anderen Settings. Und dann ist mir nämlich gerade im Geiste so ein bisschen durchgegangen, welche Settings es natürlich alle gab. Und Bill Murray spielt, glaube ich, eben so einen, ja natürlich so einen modernen Banker oder irgendwie sowas.
Ja, klar. Genau,
das ist das gleiche Ding, aber halt in der Neuzeit, ja.
Ja, genau. Ne, und dann eben, auch Ende der 80er, Anfang der 90er.
Wahrscheinlich,
ne, so, ah Gott, ich habe ihn
Bill
vor Augen.
Bill Murrays Hochzeit, ne?
Ja, genau. Ne?
Wobei, er ist ja immer noch ganz großartig unterwegs. Kann man gar nicht Hochzeit nennen, ja. Also, aber um nochmal ganz kurz den Ausflug in die Geschichte komplett zu machen, weil das ist diese eine Karte. Der erste Santa Claus-Film, also der erste Film, der gedreht wurde, der sich mit dem Thema Weihnacht beschäftigt, der heißt Santa Claus von George Albert Smith. Und der ist von 1898. Also als Film entstanden ist, bums, sofort war natürlich erstmal ein Weihnachtsfilm auch da.
Ja.
Und der ist insofern ganz spannend, weil er auch die allerersten Spezialeffekte eingesetzt hat mit einer Doppelbelichtung.
Ha.
Also man sieht im Hintergrund, der Film ist nur anderthalb Minuten lang, alles schwarz-weiß. Und die Amme bringt die Kinder zu Bett, macht das Licht aus und im Hintergrund wird es schwarz. Und auf dieses schwarze Feld im Hintergrund wird dann doppelbelichtet, gezeigt, wie der Weihnachtsmann ins Dach über den Schornstein einsteigt und dann kommt er aus dem dunklen Hintergrund raus. Also ganz toll, kann man auch bei YouTube finden. Das British Film Institute hat ihn dort veröffentlicht. Also wer den allerersten Santa Claus Film von 1898 anschauen kann, möchte, der kann das auf YouTube tun. Nur nebenbei.
Ja,
so alt ist das Thema schon, mit dem wir uns heute beschäftigen.
Ja, Wahnsinn, ne? Aber das finde ich total faszinierend dann, ne? Dass dieses junge Medium-Film seinerzeit auch gleich schon ein experimentelles Medium war. Ne?
Ja.
Man eben nicht nur geguckt hat, wie kann ich eben was abfilmen, sondern wie kann ich das Abgefilmte gleich schon ästhetisch aufladen, verändern, ne, Spezialeffekte einbauen. Ne? Also das ist eine spannende Sache, die man vielleicht im modernen Medienleben vielleicht manchmal vergisst. Ne? Dass der Film eben halt auch ein experimentelles Medien
an. Von Anfang an,
ja. Von Anfang an, genau.
Und ich meine, es gibt ja Menschen, die sagen immer, ach, die Filme schaue ich mir nicht an, viel zu viele Special Effects und so weiter.
Ja,
gut. Das ist 100 Jahre alt, das Thema Special Effects.
Ja, gut, ne? Und es ist halt die Frage, wozu brauchst du die Special Effects? Ne? Brauchst du sie, weil du sie hast und einsetzen willst und du mal dein ganzes Arsenal da auffahren willst, oder brauchst du sie aus einem erzählerischen Grund? Und ich glaube, das ist ja bei dem Film, den du gerade genannt hast, dann ja eher der Fall. Für eben diese geisterhafte Figur in Anführungszeichen dann aus dem Hintergrund einfliegen.
Du hast gerade gesagt, ja, wir sprechen viel über Filme aus den späten 80ern und frühen 90ern. Das ist wahrscheinlich, wir sind gleich alt, wahrscheinlich sind das einfach die Dinge, die uns beschäftigt haben.
Ja.
Und ich habe auf meiner Karte noch einen Film. Also da hier auf dieser Karte stehen drei Filme. Kevin allein zu Haus, Muppets Weihnachtsgeschichte und ein dritter.
Ja.
Frage an dich. Könntest du dir vorstellen, was könntest du dir... Und mein Schülerpraktikant hat mich vorhin auf dem Weg hierher gefragt, was mein Lieblingsfilm, Weihnachtsfilm war, ja. Was müsste auf dieser Liste ein ganz wichtiger Film aus den Anfang 90er Jahre zu Weihnachten, was könnte da noch fehlen, was könnte hier draufstehen?
Was könnte da draufstehen aus den 90er Jahren?
Er trägt auch Christmas im Titel.
Christmas im Titel. Also jetzt aus meiner Medienerfahrung heraus würde ich jetzt sagen National Lampoon's Christmas Vacation.
Auch gut. Nee. Pass auf. The Nightmare Before Christmas.
Nightmare Before Christmas. Okay.
Hast du den gesehen?
Ich habe ihn nie gesehen.
Okay, du hast ihn nie gesehen. Okay.
Aber klär mich auf.
Ist es ja auch klar, dass du vielleicht nicht sofort drauf kommen kannst. The Nightmare Before Christmas. Und das ist nämlich ganz spannend in dem Zusammenhang. Es hat ja im Titel schon The Nightmare. Ist halt da einfach die Frage, ist das eigentlich ein Weihnachtsfilm? Also, das ist ein Animationsfilm von Henry Selick aus dem Jahr 1993 nach Tim Burton. Tim Burton ist vielleicht ganz vielen bekannt, ja. Beetlejuice ist auch aus der Ära Planet der Affen. Tim Burton hat ja immer so skurrile Sachen gemacht und auf seinen Ideen basierend ist eben The Nightmare Before Christmas und es ist ein Animationsfilm, ein Knetfilm, Stop-Motion-Technologie. Ja. Da hat man noch diese Knete selbst bewegt und es handelt von Jack, der Halloween-König, ein gruseliges Skelett, der aber so betrübt ist, weil jedes Jahr Halloween immer dasselbe ist. Immer nur Menschen erschrecken, Monster aus der Kiste. Er will jetzt mal was Neues entdecken. Und dann verschwindet er aus dem Halloween-Land und findet Christmas-Land und findet Christmas, Weihnachten, so wunderschön. Und er möchte nämlich Weihnachten machen. Eigentlich tief im Herzen will er Weihnachten machen, nicht die Menschen erschrecken, sondern ihnen Gutes tun. Und dann kidnappt er den Weihnachtsmann und macht selber Weihnachten und in seinem Schlitten mit Skelettrentieren fliegt er um die Welt und verteilt Monster und Grusel und Schrumpfköpfe und erschreckt die Menschen an Weihnachten. Die sind alle so traurig, dass das Militär ihn zum Schluss abschießt und er fällt tief in eine Depression. Was hat er denn Schlimmes getan? So wie es ausgeht, dann will ich natürlich nicht weiter verraten. Ist auch ein Musical, es wird gesungen. Ja, Danny Elfman hat die Musik komponiert, berühmter Filmkomponist, hat unter anderem die Simpsons Melodie komponiert. Und es ist wirklich ein bezaubernder Animationsfilm, der sich mit dem Weihnachtsgeist beschäftigt, aber eben aus der Perspektive eines Gruselkabinetts. Und den muss ich auf diese Liste noch draufsetzen, weil das ist wirklich ein ganz toller Film. Der ist 93, wie gesagt, rausgekommen. Und jetzt haben wir aber Filme von 90, 92, 93. Ja, also es ist irgendwie es ist anscheinend die Zeit, so zwischen 10 und 15 Jahren, wo wir uns die Weihnachtsfilme angeschaut haben, das sind die Dinge, wo offensichtlich hängen bleiben, oder?
Auf jeden Fall, ne? Also das ist sicherlich das, wo man in der Mediensozialisation dann sicherlich auch sehr prägefähig ist und so seinen eigenen Geschmack vielleicht auch sucht, ne? Vielleicht auch so zum ersten Mal entscheidet, was man gucken möchte, was man nicht gucken möchte. Und die Dinger bleiben hängen, ne? Genauso wie der Musikgeschmack ähnlich sich entwickeln und zufälligerweise war die Musik immer die beste, die man mit 18, 19, 20 gehört hat und seitdem ging es nur mehr bergab. Das ist deswegen funktionieren die besten Hits der 80er, 90er und der 100er Jahre auch so, der 1000er Jahre so gut. Na, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also klar, ne, wir reden jetzt irgendwie über unsere Filme und ich glaube, wenn du dieses Interview jetzt führen würdest mit einem unserer Studierenden, ne, das wäre ein anderer Film in Anführungszeichen, der da käme. Und die sicherlich eine andere Filmerfahrung hatten, vielleicht auch noch eine Kinoerfahrung, eine andere Fernseherfahrung. Aber das ist, glaube ich, dann auch, um wieder den Punkt von ganz am Anfang aufzumachen, ne, dieser rituelle Aspekt, dieser sich wiederholende Aspekt. Du siehst ja, dass eben nicht nur ein Weihnachtsfilm immer wieder wiederholt wird im Fernsehen, sondern eine ganze Bandbreite an Weihnachtsfilmen immer wiederholt. Und ich glaube, das deckt natürlich auch die verschiedenen Mediengenerationen, nennen wir sie Publikumsgruppen, entsprechend dann auch wieder ab. Ne?
Hast du denn einen moderneren Weihnachtsfilm angeschaut in den letzten paar Jahren? Also bewusst an Weihnachten gesagt, so jetzt schaue ich mal einen aus dem Jahr 2021, 22, 23 an.
Tatsächlich nicht, ne? Also ich bleibe immer noch irgendwie in den 80er, 90er Jahren hängen, weil das tatsächlich die beste Zeit war. Ne?
Genau, danach.
Seitdem ging es nur mehr bergab. Ne? Tatsächlich hänge ich da noch so ein bisschen fest und ich glaube, es geht mir auch in dem Fall gar nicht darum, dass ich dann immer den neuesten Weihnachtsfilm sehen muss oder up to date sein muss, ne? Sondern tatsächlich einfach das wiederhole, was ich kenne, was ich gut finde und wo es dann für mich darum geht zu sagen, jetzt ist Weihnachten.
Mhm.
Und das ist der Film, den ich am meisten mit Weihnachten verbinde.
Mhm.
Deswegen die neuesten Weihnachtsfilme sind sicher ihre Berechtigung, ne? Aber ich glaube, für mich ist da schon so ein bisschen Closed Shop.
Okay, alles klar. Aber jetzt habe ich für die These nämlich, mit der wir auch gestartet haben, sind denn diese Weihnachtsfilme Weihnachtsfilme, habe ich nämlich jetzt eine Spielart aufgegriffen, über die man nämlich jetzt echt so ein bisschen philosophieren kann. Weil ich finde, in der Neuzeit werden Weihnachtsfilme wirklich anders interpretiert.
Mhm.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du den Film Fat Man kennst, also Fat Man, dicker Mann in einem Wort geschrieben,
ja.
Fat Man aus dem Jahr 2020
mit
Mel Gibson. Der kam raus, ich habe den lange Zeit nicht angeschaut, weil ich ihn irgendwie ein bisschen doof fand, aber irgendwann gab es dann einen verregneten Sonntagnachmittag, nichts zu tun, er ist kostenlos bei Amazon, also schaut man ihn sich an, ja. Und jetzt habe ich eine Inhaltsangabe im Internet ausgegraben von einem User, der es wirklich brillant geschrieben hat, die würde ich mal kurz vorlesen und dann mal hören, was du zu so einem Film sagst.
Ja, ja?
Okay, also Fat Man. Mel Gibson, Hauptrolle, dicker Mann, weißer Bart, spielt den Weihnachtsmann, ja. Kris Kringle ist niemand geringerer als der Weihnachtsmann. Er versucht mit allen Mitteln gegen den Niedergang seines Geschäftsmodells zu kämpfen. Er erledigt sogar Aufträge für das US-Militär. Doch schon bald steht er vor einem neuen Problem, denn der 12-jährige Billy, sowohl reich als auch furchtbar verwöhnt, erhält zu Weihnachten nur ein Stück Kohle, gedacht als Bestrafung für sein kaltherziges Verhalten. Außer sich vor Wut engagiert Billy einen Killer, um den Weihnachtsmann zu töten. Und dieser Film ist tatsächlich ein brutaler Actionfilm. Also da gehen die Leute mit Maschinengewehren und Raketenwerfern auf den Weihnachtsmann los und Mel Gibson als Weihnachtsmann verkleidet, ballert mit einer Magnum und mit seinem Jagdgewehr zurück, wird getroffen, blutet, also alle Stilelemente, die man aus einem Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger Actionfilm kennt, werden da aufgearbeitet auf moderne Art und Weise. Und mit Anspielungen, ja, der Weihnachtsmann, also fürs US-Militär macht er Forschungsaufträge in seinen Schlitten und so weiter. Wie ist das? Ist das, weil wir halt mittlerweile alles in Richtung interpretieren können? Oder?
Genau.
Wie denkst du darüber, wenn du das hörst, über Weihnachtsfilme?
Gute Frage. Also da kommt jetzt eine ganze Menge zusammen. Also sicherlich, reicht sich dann an so einem Film, ohne ihn jetzt tatsächlich zu kennen und nur aus der Inhaltsangabe heraus, dass das Weihnachtsmotiv immer weiter gedreht werden kann. Ne? Also klar, ne, es kommt ein Weihnachtsmann drin vor, es spielt zu Weihnachten, aber ansonsten ist es halt eine Entschuldigung vielleicht dafür, seine Spezialeffekte auszupacken und mal durch die Gegend zu ballern, dann auf der Ebene der Produktion vielleicht. Also es ist vielleicht nur so ein Anhängsel an das Weihnachtliche in dem Fall. Auf der anderen Seite zeigt es, glaube ich, sicherlich auch, dass Genres beliebig miteinander verknüpft werden können, ne? Diese Genres auch beliebig erweitert werden können. Ne? Also klar, sicherlich, es gibt anscheinend dann einen Weihnachtsmann und dieser Weihnachtsmann ist tatsächlich dann auch wohl in diesem Universum eine real existierende Figur, der angesprochen und eingekauft werden kann, ne? für Forschungszwecke. Und der dann mit allen anderen eher realeren Genres irgendwie halt verknüpft werden kann. Also das fiktionale Element kommt ja dabei.
Mhm.
Nicht das fiktionale Element, das ist ja eine Fiktion, der Film. Die Fiktionalität des Weihnachtsmanns wird hier aufgehoben.
Mhm. Genau, ja.
Genau, ne? Also, ja, was macht man daraus? Also ich glaube, die...
Und es gibt aber trotzdem ein moralisches Element, ja, weil der Billy kriegt ja für sein kaltherziges Verhalten ein Stück Kohle.
Richtig.
Also ich meine, es ist Maximale der Bestrafung für schlechtes Verhalten. Das hat ja Weihnachtsmann schon immer gehabt, ja. Santa Claus hat ja auch mit Knecht Ruprecht die Bestrafung, gute Kinder bekommen was, schlechte Kinder bekommen nichts und so, oder halt halt irgendwas, was gar kein Geschenk ist, wenn man ja, so möchte. Ja, das ist ja verrückterweise enthalten, ja. Mhm. Aber halt die Mittel, mit denen das dann gelöst wird.
Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Also es ist natürlich dann auch wieder eine Lösung der 80er Jahre, wie du dann gerade sagst.
Ja,
dann,
stimmt.
Ne? Also ne, du hast ne, deine Schwarzeneggers, deine Van Dammes, deine Stallones. Und auch tatsächlich auch deine Mel Gibsons, ne, der ja auch mit Liesel Bappen da ja.
Ah ja, der ist ja natürlich, ja,
voll. Gehört ja in die gleiche Riege. Also deswegen, jetzt weiß ich gar nicht, ob der ganze Film vielleicht von vornherein eine ironische Aufarbeitung des Ganzen darstellen soll oder ist der ernst gemeint, in Anführungszeichen?
Da wird man nicht ganz schlau draus, ja, tatsächlich. Ja, ja. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass sie, also mit Sicherheit haben sie solche Sachen als ironisches Element verarbeitet, weil, also sonst würde diese Geschichte ja gar nicht irgendwie funktionieren. Ja, ja.
Aber vielleicht ist das ein Film dann eher, der sich dann an uns irgendwie richtet, ne? Die irgendwie dieses 80er-Jahre-Kino kennen, ne?
Ja.
Diese Erzählstrukturen kennen und die das Ganze dann irgendwie jetzt auch auf Weihnachten gedreht haben, dann in dem Fall. Ne? Oder es richtet sich an ein neues Medienpublikum, wahrscheinlich dann eher männliche Jugendliche dann in dem Fall, die Weihnachten was anderes sehen wollen als das Besinnliche, ne? als das Harmonische, ne? Die eben auch da eine Form von Eskapismus suchen und dann mal für 90 Minuten sagen können, ach, der ganze Rummel und alle sind so friedlich und alle sind so harmoniesüchtig, ne? Vielleicht brauche ich jetzt mal 90 Minuten Action. Also ich kann es nicht abschließend beantworten, aber das wären so zwei Dinge, die mir so jetzt gerade einfallen.
Hey, ich meine, ganz sicherlich ist, wenn man Weihnachten 11, 12, 13, 14 Jahre erlebt hat, ja, als das immer Gleiche, als das immer selbe Ritual, das immer denselben Sinn und Zweck verfolgt, ist der Tritt heraus, von außen mal drauf zu schauen mit einer völlig absurden Brille, was Fat Man ja in dem Fall macht, möglicherweise auch ein Befreiungsschlag, oder? Dieses ganze Konstrukt, was einem da so aufgezwängt wird, einfach auch mal irgendwie zu hinterfragen oder zu zerstören.
Ja, oder vielleicht tatsächlich einfach mal von außen anzusehen, ne? Und dann mal mit der Beobachterperspektive drauf zu gehen und zu sagen, hey, was passiert da eigentlich? Also wieso verhalten sich diese Menschen an diesem Zeitraum des Jahres auf diese Art und Weise, ne? Und eben nicht anders, ne? Was dann eben aus der Innenperspektive erwartbar ist, ne? oder vielleicht auch gefordert ist. Wir haben ja am Anfang über diesen rituellen Aspekt gesprochen, dass man sich darauf einlässt, dass das Jahr zu Ende geht und so weiter, das manchmal auch vielleicht gar nicht merkt, ne? Das ist man schon. Und ich glaube, die externe Perspektive dann, die eingenommen wird, ne, die zeigt das nochmal auf, dass das eben Handlungen sind, die da durchgeführt werden, die vielleicht dann aus der Innenperspektive Sinn machen, aus der Außenperspektive vielleicht fraglich oder seltsam. Im neutralen Sinne vorkommen.
Und im objektiven Sinn unterscheidet sich Weihnachten vom Rest des Jahres auch gar nicht, weil es ist ja nicht so, dass der Ukraine-Krieg dann aufhört. Also
das
ich meine,
richtig.
Gewalt bleibt auch an Weihnachten bestehen, auch wenn wir die schönen Weihnachtsfilme sehen und Besinnlichkeit uns wünschen. Die Welt bleibt brutal und Fat Man sagt ja im Endeffekt eigentlich nur, ja, also Weihnachten ist genauso brutal wie der Rest des Jahres auch. Wenn man irgendwie dann 11 Monaten mit Magnum in der Gegend rumläuft und rumballert, warum sollte man ausgerechnet an Weihnachten das nicht mehr tun, sozusagen, oder?
Ja, also das wäre vielleicht dann die zynische Generation X-Antwort darauf, Fall, ne?
Ja.
Aber vielleicht kann es das auch sein, ne? Also vielleicht zeigt es eben halt auf, dass wir uns als Gesellschaft, wieder mit dem ganz großen Pinsel gezeichnet dann, ne, zwar die Harmonie, die Entlastung herbeisehnen, ne, wohl wissend aber, ne, dass das Ganze eben dann doch wieder ein Konstrukt ist, ne, dann doch nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist und auch nur gültig sein muss, ne, weil das Leben im Hintergrund halt weiterläuft, im Guten wie im Schlechten.
Wie stehst du zu Stirb langsam? Das ist ja auch der Klassiker an Weihnachten, aber nur weil der Film an Weihnachten spielt. Aber sonst hat er ja überhaupt gar nichts mit Weihnachten zu tun, oder?
Eigentlich nicht, nee. Genau, ne? Aber irgendwie, auch da zeigt sich vielleicht wieder der Zynismus dieser Generation dann auch, ne? Ist es anscheinend auch ein Weihnachtsfilm, der das Weihnachtsmotiv sicherlich in sich trägt, ne? Also es ist ja durchaus Es geht ja auch um, ich sag mal, sowas wie Familie, wie Besinnlichkeit, wie Zusammenführung. Ne? John McClane, ne, der zu seiner Ex-Frau will, ne, der es leider nicht kann, weil es einen terroristischen Angriff gibt auf das Gebäude, in dem sie gerade ist, wie es halt so passiert, ne, an Weihnachten, und der sich dann eben halt dagegen durchsetzen muss. Ne? Also ne, ein Cop gegen 12 Terroristen, and that's just the way he likes it, ne, wie die Tagline ist von dem. Vielleicht sind so weihnachtliche Elemente, weihnachtliche Dinge angelegt in diesem Motiv, dass es eben an Weihnachten spielt. Aber ansonsten ist es halt dann auch ein, auch dann wieder eigentlich ein Actionfilm, wo es eben halt doch eigentlich darum geht, dass Bruce Willis um sich schießt.
Aber ich meine, ja, also klar, die Weihnachtszeit in dem Film zwingt den Hauptcharakter, die Hauptfigur so ein bisschen dazu, wahrscheinlich über sein Leben nachzudenken, ja. Aber er greift ja keine typisch weihnachtschristlichen Motive jedenfalls auf, ja. Er zelebriert, wie der Name schon sagt, stirbt langsam. Man zelebriert, wie ein Charakter immer noch mehr, ähnlich wie die Einbrecher bei Kevin allein zu Hause, immer mehr getroffen wird, immer mehr einstecken muss. Ja. Dann verliert er seine Schuhe, dann muss er durch den Schnee, über die Glasscherben. Also irgendwann, wieso stehen wir auf sowas gerade zu Weihnachten? Oder beziehungsweise warum glauben die Fernsehsender, dass sie das an Weihnachten ausstrahlen müssen? Würden wir das nicht auch im Juli anschauen? Weil ich meine, die Elemente funktionieren. Oder ist es einfach so, dass dieser, allein diese Erwähnung Weihnachten bei uns im Kopf so einen Schalter umlegt und sagt, so, das muss jetzt sein.
Ja, also sicherlich passt es besser in den Jahresverlauf dann, ne, wenn das da entsprechend medial, genau, ne, weil es schneit, weil es medial gespiegelt wird. Ne, aber es besteht ja kein Verbot, diesen Film irgendwie im Juli zu schauen. Ne? Das ist tatsächlich richtig. Ich glaube, was wir hier haben, ist so ein gewisses Erwartungsmanagement, oder wie der Medienphilosoph Siegfried J. Schmidt sagen würde, Erwartungserwartung. Weil, ne? Also wir erwarten, dass der Fernsehsender erwartet, dass wir den Film sehen wollen. Ne? Deswegen ist seine Erwartung, dass unsere Erwartung ist, dass wir den Film sehen wollen. Und deswegen wird der Film dann zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ausgestrahlt. Mhm. Also es ist so ein wechselseitiges Unterstellen, ne, dass das wohl so sein muss. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, dann eher diese ganze konstruktivistische Perspektive dahinter eben. Dass wir eben auch hier wieder Gesellschaft mit dem ganz breiten Pinsel gezeichnet, und dass wir dann als Gesellschaft erwarten, dass bestimmte Dinge so sein sollen, ne, und dass bestimmte Dinge so auftreten sollen. Das besteht aber eigentlich nur auf Basis einer unterstellten, wechselseitigen Vereinbarung oder Unterstellung eigentlich.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal, und auch Stirb langsam ist ja natürlich wieder 90er Jahre, wobei man vielleicht an dieser Stelle sagen muss, Stirb langsam 1.
Richtig.
Und der Zweier, glaube ich, spielt auch wieder zu Weihnachtszeit. Der Vierer allerdings spielt im Sommer. Es gibt ja Stirb langsam 4.
Ja, genau, Stirb langsam 4.
Und der spielt aber, da ist alle da Sonnenschein, da sind sie.
Richtig, genau. Aber das ist dann vielleicht dem Gesetz der Serie geschuldet.
Dass dann alle alle rauskommen müssen.
Genau.
Aber wenn wir jetzt auf die Filme blicken, die wir jetzt hier so besprochen haben, blenden wir dann andere Generationen aus? Weil ich meine, offensichtlich ist ja bei uns gar nicht so präsent, worüber sich die jetzt meinetwegen 20-Jährigen, ja, so was wurde um den Jahrtausendwechsel, so in den Nullerjahren, was waren da für Weihnachtsfilme wichtig, relevant? Es muss ja auch dort einen Stirb langsam gegeben haben, oder? Es muss ja auch in den Nullerjahren einen Kevin allein zu Hause gegeben haben. Nehmen wir das einfach nicht mehr wahr, weil wir in dieser ritualisierten Situation auch wirklich nur das wahrnehmen und wollen, was wir als Kindheitserinnerung haben? Oder war es wirklich so, dass in den 90er Jahren eigentlich alles gemacht wurde, heute relevant im Fernsehen läuft?
Genau. Ne, stop the clocks, ne? Genau. Ja, vielleicht ist das natürlich dann auch so ein bisschen Alterskurzsichtigkeit in dem Fall, ne? Also klar, sicherlich ist es diese Haltung, die man da vielleicht dann hat, dann, die man da entwickeln kann. Ich glaube, da kommt jetzt dieser Punkt der Nostalgie noch so ein bisschen raus. Das war früher so, früher war es sehr, sehr gut. Ne? Es ist natürlich auch ein erklärter Blick auf die Vergangenheit, ne? Auf die eigene Vergangenheit dann in dem Fall auch, der dann nochmal nostalgisch aufgeladen wird. Mhm. Und das ist dann sicherlich verbunden dann mit einem Blick eher zurück, der dann vielleicht den Blick in die Gegenwart, vielleicht auch in die Zukunft, zumindest die mediale Zukunft und die mediale Gegenwart, dann wieder verschließen lässt. Man will sich da vielleicht auch gar nichts Neuem aussetzen, weil man da diese Erinnerung eben bewahren will. Und diese Gefühle, die man dabei hatte, die Emotionen, die man dabei hatte, möchte man eher bewahren. Also der Blick in die Gegenwart ist dann vielleicht mal spannend, wenn was im Fernsehen kommt, schaut man sich das an. Ne? Aber dass man jetzt als Fan des Genres oder sowas dann sich dahinstellen würde, um die neuesten Dinge sich anzuschauen. Ich gehe jetzt davon aus, dass es eher dieser Alterskurzsichtigkeit geschuldet ist und deswegen wegfällt.
Und wir reden ja auch nicht über die 70er, ne? Mhm. Also kann es auch sein, dass in den 90ern so ein bisschen ein Bruch stattgefunden hat, wo so doch provokante Weihnachtsthemen gemacht wurden oder mit dem Thema Weihnachten vielleicht ein bisschen provokanter umgegangen ist, wie es in den 70ern vielleicht noch gar nicht denkbar war. Oder kennen wir ähnliche Filme aus den 70er Jahren oder vielleicht sogar aus den 60er Jahren, die mit Weihnachten, also die sozusagen den Geist der Weihnacht den Geist der Weihnacht angegriffen haben? Mir fällt nichts ein.
Nee, mir fällt nichts ein. Ne? Ja. Es bestätigt eigentlich alles eher nur den Geist der Weihnachten, ne? Oder das, was wir mit der Weihnachtszeit verbinden. Ne? Das Wunder von Manhattan, ne? White Christmas mit Bing Crosby. Die bestätigen eigentlich eher diese Werte, diese Annahmen, die wir da haben, als dass sie hinterfragen. Ne? Und das ist tatsächlich jetzt ein interessanter Punkt, ne? Warum jetzt genau Ende der 80er, Anfang der 90er, ne, die gesamtgesellschaftliche Konstellation so war, dass sie solche Filme ermöglicht. Das wäre jetzt auch wieder ein spannender Punkt, dass man sagen, okay, wie hat der Zeitgeist, ne, dann eben in die Produktionsstudios reingewirkt, ne? Welche Autorinnen und Autoren waren da, ne, welche kulturellen Möglichkeiten waren da, um solche Filme eben zu zeigen. Die halt ein wild gewordenes zehnjähriges Kind in einem großen Haus zeigen, das sich gegen Einbrecher verteidigt und das zu Weihnachten und das eben mit dem Weihnachtsmotiv auf. Lädt. Spannende Frage. Müssen wir auch mal weiter drüber nachdenken?
Das ist jetzt angewandte Wissenschaft, die wir betreiben. Genau. Während wir über Weihnachtsfilme reden,
also
stellen wir Phänomene fest.
Viele Phänomene, viel zu forschen tatsächlich, ja.
Es gibt noch einen Klassiker, der mir noch so ein bisschen in den Sinn kommt, der zumindest das Weihnachtsgenre sehr früh natürlich auch aufgegriffen hat in einer Art Thriller-Manier, ne? Citizen Kane.
Ja.
Mit dem Rosebud.
Ja, ja.
So, und da geht's ja schon auch um Weihnachts, also der Schlitten. Oh, jetzt habe ich's verraten.
Verdammt.
Oh nein. Also wer den Film noch anschauen möchte, da muss sie das jetzt weghören. Aber Citizen Kane spielt ja mit Weihnachten, weil der berühmte Rosebud ist ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, ja, ja.
Und das bestimmt sein gesamtes Leben. Und das ist ja eigentlich eine Frage, wie ein Mensch auf etwas, was er seit seiner Kindheit, was er da verloren hat, seine Kindheit, die er verloren hat, im Endeffekt, das ist ja die Allegorie in dem Fall, wie das sein ganzes Leben bestimmt. Und das Einzige, was er am Ende des Films bedauert, ja. Also es gibt natürlich Art und Weisen, mit Weihnachten zu arbeiten, aber es ist eigentlich ein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wieder ein bestätigender Film für die Weihnachtszeit. Also ein Film, der sagt, Weihnachten ist wichtig und die Werte an Weihnachten sind wichtig. Und die waren ganz lange in den Weihnachtsfilmen, die man vorher kennt. Es gibt zum Beispiel auch einer der berühmtesten und erfolgreichsten Filme, die als Weihnachtsfilm gelten, ist Ist das Leben nicht schön?
Ja, ja, ja. Hm?
Genau. Aber das sind bestätigende Filme.
Mhm.
Und irgendwann offensichtlich kam das Action-Kino auf, das immer noch brutaler, immer noch krasser wurde. Und diese Action-Elemente haben sich dann in vielen anderen Sachen manifestiert. Bei Kevin allein zu Hause ist das ein Action-Setting, wenn man so möchte, in eine Komödie. Ne? Bei Stirb langsam war es einfach, das ist einfach ein klassischer Action-Film, in dem wurde Weihnachten integriert. Und dann hat man halt jetzt Filme, die wirklich mit der Weihnachtsgeschichte an sich neu umgehen.
Ja, ja, genau. Also es ist eine interessante Evolution, die dieses Genre insgesamt dann vorgenommen hat und zeigt eben halt auch, wie anschlussfähig und interpretativ offen das Ganze ja auch ist.
Mhm.
Also, dass man eben halt andere Genres wie Horror oder Action oder sowas da eben halt auch mit aufsetzen kann. Und dann halt so die Grenzfrage gestellt werden muss, ab wann ist ein Weihnachtsfilm dann kein Weihnachtsfilm oder immer noch ein Weihnachtsfilm, ne? Also das sind noch spannende Diskussionen. Ich glaube, wenn wir das Ganze
jetzt müsste ich festnageln, sagen, Entschuldigung.
Ja, hau rein.
Ab wann ist ein Film kein Weihnachtsfilm mehr?
Das ist jetzt wirklich die definitorische Frage dann, ne? Ich glaube, es ist tatsächlich hier die Frage nach dem Umgang mit Weihnachten als Motiv. Also ich glaube, ich würde jetzt sagen, Fat Man ist irgendwie gerade noch so einer. Ne? aber ansonsten, wenn es halt null Bezug hat zu irgendeiner Idee, die man mit Weihnachten verbindet hat, dann
ist es... Aber da wäre doch Stirb langsam jetzt genauso hart an der Grenze, oder? Ich meine, man kann Weihnachtselemente hineininterpretieren, aber es ist erstmal nur der zeitliche Zusammenhang, dass es halt an Weihnachten stattfindet.
Ja, ja, ja. Ne, vielleicht sind so diese Grenzphänomene. Ne? Vielleicht ist das eher so ein Film, der die Regel als Ausnahme bestätigt. Ne? Da müsste man tatsächlich jetzt ein großes Venn-Diagramm ziehen, ne? mit den Aspekten von verschiedenen Genres, ne? Die übereinanderlegen und gucken, was kommt denn dann am Ende da in der Mitte dabei raus. Also, dann hätte man vielleicht mal fürs Jahr 2025 zumindest einmal so ein Snapshot, ne? So eine Momentaufnahme, die man dann eigentlich mal in 10, 20 Jahren nochmal wieder anlegen
müsste. Mhm.
Also filmhistorisch, filmwissenschaftlich wäre das jetzt äußerst ergiebig.
Also Studierende, die das hören. Das ist wirklich ein Füllhorn an wissenschaftlichen Thesen. Und jetzt habe ich zum Schluss, und dann können wir zum Ende kommen, habe ich vielleicht noch genau den Film, der genau da reinpasst.
Okay.
Jetzt pass auf. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Es ist in der Tschechoslowakei der beste Märchenfilm des 20. Jahrhunderts gewählt worden und hat als DVD 14 Mal Platin bekommen mit über 700.000 verkauften Exemplaren. Der wurde 1973 von Václav Volicek gedreht und veröffentlicht. Ist eine deutsch-tschechoslowakische Koproduktion. Und es ist einfach nur Aschenbrödel verfilmt. Der läuft jedes Jahr an Weihnachten. Es ist tief verbunden mit Weihnachten. Es ist, ich würde sagen, eines der, aus Fernsehsicht, eines der tiefgreifendsten Fernsehrituale, was es gibt. Es gibt ja, kurz vor Weihnachten gibt es ja richtige Fahrpläne, Terminkalender, wo man genau weiß, wann läuft der auf welchem Sender um wie viel Uhr. 20 Mal, aber hat nichts mit Weihnachten zu tun.
Richtig.
Das ist meine These jetzt. Der hat nichts mit Weihnachten zu tun.
Genau, der wurde nur zu Weihnachten im Fernsehen zum ersten Mal ausgestrahlt.
Ja, genau.
In der Weihnachtszeit. Ne? Und das kam anscheinend so gut an, ne? Dass man das dann einfach in den Jahresfahrplan aufgenommen hat. Ne? Genau wie, wenn wir dann ein paar Wochen weitergehen, Silvester, Dinner for One. Ne? Dinner for One hat nichts mit Silvester zu tun. Ne? Es ist ein Geburtstagsfilm eigentlich, ja, genau, der 90. Geburtstag, der dann eben zu Silvester gezeigt wird. Und anscheinend ist das Jahr nicht vorbei, zumindest in Deutschland, wenn man nicht Dinner for One gesehen hat. Also auch da wieder vielleicht dieser ritualistische Aspekt, der sich hier einschweißt. Aber das genauso gilt dann eben für die drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ne? Ja, er spielt im Winter, ne? Aber dann wirklich kein echter Weihnachtsfilm, wenn man das dann hier jetzt mal in dem Venn-Diagramm so festhalten wollen. Ne?
Einen haben wir
identifiziert. Aber dennoch, ne? Es gehört für viele Menschen zu Weihnachten dazu, zur Idee oder zur medialen Idee von Weihnachten dazu. Und hey, warum nicht? dann, wenn es den Menschen zu Weihnachten Spaß macht, diesen Film anzuschauen, warum denn nicht?
Super. Ja. Genau. Prima. Mhm. Jetzt haben wir eine Stunde lang über Weihnachtsfilme gesprochen. Lieber Martin, ganz vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir gemacht hast und für die tolle Themenidee, die du dir hier gemacht hast. Haben wir denn alles besprochen oder willst du noch was loswerden?
Na, ich glaube, wir haben sehr lange über Weihnachtsfilme gesprochen, länger als das manche Menschen so tun.
Ich im Alltag,
ja. Ich danke für die Gelegenheit dafür, ne? Und it was fun nerding out in dem Fall.
Es bleibt mir nur noch eins, euch allen da draußen zu wünschen und dir, lieber Martin, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten euch allen. Danke dir, Michael.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.